Moin. Warum ist die parasternale Position in der transthorakalen Echokardiographie von so hoher Bedeutung? Wie erziele ich gute sonografische Ergebnisse und anhand welcher Kriterien beurteile ich überhaupt, dass der Schnitt korrekt ist? Wenn dich das interessiert, dann bist du richtig. Du hörst Radio Megaherz, der Podcast mit Blogbeiträgen über Ultraschall in der Anästhesie. Mit der transthorakalen Echokardiographie in der anästhesiologischen Weiterbildung kann aus meiner Sicht nicht früh genug begonnen werden. Obwohl der Schwerpunkt dieser Episoden für Anästhesistinnen im OP-Bereich liegt, können die Inhalte selbstredend auf die Intensiv- oder Notfallmedizin übertragen, adaptiert oder erweitert werden. Mehr zum Ausbildungskonzept gibt es in der vorhergehenden Episode. Heute starten wir mit dem klinischen Teil der parasternalen Position. Mein Name ist Tim Mecken, zu Gast ist erneut Martin Rembecki und wir beide freuen uns natürlich, dass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dabei bist. Martin, kommen wir zu dir. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo Tim.
Bist du gut hier hingekommen?
Ja, bin noch beim Bäcker vorbeigefahren. Ich war ein bisschen geschockt, als ich den Bagger hier vor deinem Haus gesehen habe. Hab gedacht, hoffentlich hört man das dann nicht auf den Aufnahmen, aber ich glaube, es geht. Ne?
Martin, ich habe alle Hochpassfilter eingeschaltet. Wir müssen hier irgendwie tricksen, falls die Bohrungen durchkommen, weil die Straße aufgerissen wird. Ne? Das ist ja direkt 5 Meter hier neben dem Keller, den wir liebevoll Studio Megaherz nennen. Schauen wir mal. Ne?
Manchmal vibriert der Stuhl so ein bisschen, aber es geht schon.
Ich meine, jetzt haben wir es gerade geschafft, dass wir beide einmal einen Tag frei haben, uns morgens treffen können und dann kommt das Bochumer Hoch- und Tiefbauamt und kloppt die Straße auf. Aber ist so, Martin, können wir nichts machen und wir machen das Beste raus und ich würde sagen, wir starten mal direkt, oder?
Ja.
Also Thema parasternale Position in unserem Ausbildungskonzept, das Poster, was wir letzte Folge vorgestellt haben. Was bislang publiziert worden ist, ist noch ein weiterer Blogbeitrag mit den kleineren Details zur Sondenführung und die Sondenmanöver, ne? Und auch technische Hinweise zum sogenannten Sektor Array oder dem Phased Array der typischen Schallsonde, die wir haben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, einmal kurz auf diesen Blogbeitrag zu gehen und anzugucken. Martin, wir wollen ja über die klinische Position parasternal sprechen. Es geht so ein bisschen um die Nomenklatur und die Sonde. Da hatten wir noch einen anderen Blogbeitrag vorausgeschoben. Ne? Welche Begriffe sind uns wichtig, wenn du jetzt 1, 2 rausnehmen würdest?
Ja, die können wir einfach noch mal kurz wiederholen. Also die Sondenmanöver. Ne? Ja. Also gleiten, das ist klar. Ja. Ne? Verschieben des Anlotungspunktes. Kippen, ein Kippmanöver über die lange Achse des Schallkopfs. Mhm. Wippen. Ein Kippmanöver über die kurze Achse des Schallkopfs, dann die Rotation, also eine Drehung um die Mittelachse des Transducers.
Genau, das sind auch die wichtigsten Positionen. Ne? Guck dir nochmal die Tabelle an auf der Webseite Radio Megaherz. Da sind auch noch andere Namen aufgeführt, wie die Sondenmanöver betitelt werden. Aber so wie Martin das gerade gesagt hat, so würden wir die auch benutzen. Und dann, kurz bevor wir starten, Lagerung des Patienten, der Patientinnen. Typisch anästhesiologische Position ist ja die Rückenlage, oder?
Ja, und auch wenn die Seiten, also die Linksseitenlage häufig bessere Schallbedingungen liefert, haben wir häufig einfach auch nicht die Möglichkeit, den Patienten in Linksseitenlage zu verbringen. Und dann müssen wir mit der Rückenlage eben auch klarkommen. Und das geht häufig auch.
Genau. Die Rückenlage ist ja für die subxiphoidale Position so und so Pflicht.
Richtig.
Kommt aber später.
Ja.
Die EKG-Triggerung sprechen wir nicht an. Dazu habe ich mich auch im Blogbeitrag geäußert. Parasternale Anlotung, lange Achse und kurze Achse. Wir fangen an mit der parasternalen langen Achse. Warum ist das in unserem Poster die Nummer eins, womit wir beginnen? Warum halten wir diese Position für so wichtig? Martin, magst du dich dazu äußern?
Ja, also zum einen ist das natürlich eine Position, in der man viele kardiale Strukturen sieht und beurteilen kann, ist ein wertvoller Schnitt, um an Informationen zu kommen. So, das gilt aber für viele andere Schnittebenen auch noch. Das Entscheidende, warum die parasternale lange Achse, und zwar die standardisierte parasternale lange Achse, so eine Bedeutung hat, liegt darin, dass es die Ausgangsposition ist für die Entwicklung der weiteren Schnittebenen. Und hier ist jetzt ein Punkt fürs Verständnis ganz wichtig. Da möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen. Was erreichen wir denn eigentlich, wenn wir die parasternale lange Achse einstellen? Außer, dass wir das Herz in der langen Achse schön sehen und beurteilen können. Was ist der zentrale Punkt? Das wissen viele vielleicht, aber vielen ist das vielleicht nicht so klar. Und wenn man das mal ausspricht, glaube ich, ist man einen ganz großen Schritt weiter. Also wir erreichen damit die Ermittlung der Längsachse des linken Ventrikels. Und damit haben wir überhaupt erstmal eine Vorstellung, wie das Herz wirklich liegt und was wir tun müssen, um die weiteren Schnittebenen zu erreichen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstanden haben muss. Und deswegen ist die standardisierte parasternale lange Achse so wichtig und der Ausgangspunkt für alles Weitere und hat eben diese Position 1 in unserem Ausbildungskonzept.
Martin, super herausgearbeitet. Obwohl es nur ein Schnitt ist, können ja viele klinische Fragen dort beantwortet werden. Typisch wäre zum Beispiel Größe und Wanddicke des linken Ventrikels, so wie du gerade betont hast, ne? Du weißt genau, wie der linke Ventrikel liegt, beziehungsweise wie das Herz liegt, und dort werden diese für Anästhesisten wichtigen Parameter abgeleitet. Was zum Beispiel noch?
Ja, zum Beispiel auch die Größe und die Kontraktilität des rechten Ventrikels. Also das, was wir sehen vom rechten Ventrikel, das ist der rechtsventrikuläre Ausflusstrakt, ne? Kann man da auch sehr gut beurteilen. Oder die Morphologie und Funktion von Aortenklappe und Mitralklappe.
Oder die Größe des linken Vorhofs.
Auch das, ne? Ja. Oder Pathologien der Aorta Aszendenz könnte man sehen. Beispielsweise eine Dissektionsmembran bei einer Typ-A-Dissektion. Ja, könnte man vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. TTE ist nicht unbedingt geeignet, um eine Typ-A-Dissektion auszuschließen. Aber manchmal kann man sehen. Oder man könnte einen Perikarderguss sehen.
Richtig. Und die Frage zum Volumenstatus kann man hier auch schon ganz gut beantworten. Ja. Stichwort Kissing Walls.
Genau, Füllungszustand des linken Ventrikels, auch des rechten Ventrikels. Ganz wichtiger Punkt.
Das sind jetzt ja schon ziemlich viele Schlagwörter, die wir hier gefüllt haben. Und jetzt brenne ich darauf, auf diese Position zu kommen, Martin. Parasternal, lange Achse, wo loten wir an? Wie wird die Sonde ausgerichtet, markiert? Wie gelange ich zum guten Punkt?
Ja, also wir tasten uns im Prinzip schrittweise ran. Wir wissen erstmal im Prinzip grob, wo wir den Schallkopf aufsetzen müssen. Also der Anlegungspunkt ist links parasternal, im dritten oder vierten ICR, manchmal bei beatmeten Patienten vielleicht sogar weiter kaudal, vielleicht sogar der fünfte ICR. Und dann wird die Schallkopfmarkierung zur rechten Schulter des Patienten ausgerichtet. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal sagen, dass es mit der Schallkopfmarkierung ja hier ein bisschen anders ist als bei Linearschallköpfen oder bei der Konvexsonde, ne, ja. Wer gewohnt ist, damit umzugehen. Die Schallkopfmarkierung beim Sektorschallkopf zeigt uns ja die Strukturen an, die dann rechts im Bild zu sehen sind. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber das ist eine Konvention, auf die man sich irgendwann mal geeinigt hat. Es gibt auch gallische Dörfer, die das andersrum machen, aber das würde ich erstmal nicht empfehlen. Ich würde sagen, wir betreiben das so, wie es international am weitesten verbreitet ist.
Dann würde ich als Anästhesist jetzt auch nicht versuchen, die kardiologischen Konventionen anzugehen, und ich würde es gerne umdrehen.
Ja, es gibt sogar welche, die stellen das Bild auf den Kopf, oh ne, weil sie sich dann besser vorstellen können, wie sie auf das Herz gucken. Ne? Die Mayo Klinik zum Beispiel in den USA. Aber das lassen wir mal. Also wir machen es jetzt einfach mal so.
Okay, also ist der Marker auf dem Ultraschallbild rechts die Markierung und das, was du fühlst, ist dann, zeige ich dann in diesem Fall zur rechten Schulter, wenn du parachional einstellen möchtest.
Genau, also der mit dem Daumen fühlbare Marker auf dem Schallkopf zeigt grob zur rechten Schulter. So, und dann geht es darum, erstmal...
Noch ganz kurz, Martin, um das noch verwirrender zu machen, man kann das Bild auch elektronisch die Seiten tauschen.
Ja, genau.
Jetzt wird es richtig schräg. Insofern würde ich das Preset starten. Und das ist halt festgelegt, dass Marker, also der mechanische, haptische Marker und der Marker auf dem Bildschirm übereinstimmen.
Genau. Ja, und dann muss man halt sehen, dass man wirklich ein Schallfenster bekommt. Ja, also nur, dass man dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt im Interkostalraum, habe ich aufgesetzt, dann bekomme ich noch lange kein Bild vom Herzen. Was uns ja häufig daran hindert, ist, dass die Lunge oder dann letztendlich doch die Rippen quasi eine Barriere bilden, ne? Und die Schallwellen gar nicht zum Herzen kommen. Und dann muss man so ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen rumruckeln, bis man den Punkt gefunden hat, wo die Schallenergie das Herz wirklich erreicht und die Reflexionen auch zurückkommen. Ja, es ist erstmal gar nicht so wichtig, welche Strukturen ich dann genau sehe. Hauptsache, ich bekomme erstmal ein gut ausgeleuchtetes Herz zu sehen. Und manchmal ist das ganz spontan. Ich setze den Schallkopf auf und da ist es schon. Und manchmal muss ich ein bisschen suchen.
Mhm. Okay. Das mit den Reflexionen ist immens wichtig, weil dann weißt du, dass die Schallwellen schon günstig auf deine kardialen Strukturen treffen.
Mhm.
Das ist ein guter Punkt zum Starten. So, wenn die Echogenität primär gut ist, dann im zweiten Schritt die Feineinstellung zu machen.
Genau. Also das ist dann der nächste Schritt, dass man dann, wenn man das Herz überhaupt gefunden hat, dann anhand bestimmter Kriterien das Bild systematisch entwickelt.
Klinische Fragen haben wir gerade genannt oder Fragestellungen, die wir mit diesem Schnitt beantworten können. Wir können das noch ein bisschen herleiten, warum diese Fragen damit beantwortet können, indem wir jetzt besprechen, was man denn an anatomischen, kardialen Strukturen in der parasternalen langen Achse überhaupt sieht.
Also wenn wir uns mal vom Schallkopf aus sozusagen den Weg der Schallwellen vornehmen, dann ist das Erste, was am Schallkopf nächsten ist, am ventralsten, die Wand des rechtsventrikulären Ausflusstrakts. Dann kommt das Cavum des rechten Ventrikels, beziehungsweise genauer gesagt des rechtsventrikulären Ausflusstrakts. Dann kommt das interventrikuläre Septum mit der Anteroseptalwand des linken Ventrikels. In der gleichen Tiefe ist die ventrale Begrenzung der Aorta Aszendens zu sehen.
Mhm.
Dann haben wir das Cavum des linken Ventrikels. Die Spitze des linken Ventrikels liegt zwar in der Schallebene, aber außerhalb des Sektors. Das heißt, die ist nicht zu sehen. Also wenn ich meine, die Spitze des linken Ventrikels in dieser Anlotung zu sehen, dann stimmt irgendwas nicht.
Mhm.
Dann sehen wir die Inferolateralwand des linken Ventrikels. Wir sehen die Aortenwurzel, die Aortenklappe, den Rest der Aorta Deszendenz, also auch die der Aorta Aszendenz, auch die Hinterwand. Wir sehen die Mitralklappe mit dem vorderen und dem hinteren Segel und wir sehen dann eben auch die Aorta Deszendenz.
Also das ist auch eine Tiefe, die man einstellen sollte, damit die noch abgebildet wird. Da muss man die Tiefe am Ultraschallgerät, am Bildschirm feststellen.
Genau, dann kann man nämlich sicher sein, dass man Ergussformationen nicht übersieht, also Perikarderguss zum Beispiel, oder auch, dass man einen Pleuraerguss, einen linksseitigen Pleuraerguss nicht übersieht, den man dann hinter der Aorta Deszendenz nämlich noch sehen könnte.
Mhm. Die anatomischen Strukturen, die wir gerade aufgeklärt haben, werden in einer ausgiebigen echokardiographischen Untersuchung auch alle beurteilt. Die gehen ja in einen Befund mit rein. Jetzt müssen wir aber nochmal bitte über die Gütekriterien sprechen, damit wir die genannten Strukturen darstellen können, um die eingangs erwähnten klinische Fragestellungen beantworten zu können.
Genau.
Ein Teil hast du schon gesagt. Wenn du den Apex vom linken Ventrikel siehst, dann stimmt vermutlich was nicht. Oder du hast einen Schallkopf, der spreizt so weit auf, Das kenne ich aber nicht, dass das alles abgebildet wird. Eine Ausnahme mag vielleicht beim kindlichen Herz sein.
Ja, ne? Das ist möglich.
Aber beim Erwachsenen nicht. An welchen geometrischen Formen richten wir uns aus, Martin, wenn wir jetzt von einem goldenen Schnitt sprechen, parasternal, lange Achse?
Ja, das ist im Prinzip eine Liste, ne? Also wie so eine Einkaufsliste. Wenn man durch den Supermarkt geht und die einzelnen Zutaten für ein Gericht zusammensucht und die nacheinander abhakt. Und das Problem ist, es wird immer schwieriger. Je mehr Punkte dazukommen, umso schwieriger ist das alles unter einen Hut zu bringen. Es ist so ein bisschen so, ich habe eine Bettdecke, die ist gerade so groß, dass sie meine Füße bedeckt und meine Ohren. Ja, aber das passt eben nur, wenn sie perfekt positioniert ist. Und wenn sie nur ein bisschen verrutscht, dann kriege ich entweder kalte Füße oder kalte Ohren. Und das Ganze noch räumlich gedacht, ja, ist das Problem mit dem, was wir hier zu tun haben. Und diese Liste, die gehen wir jetzt einfach mal durch.
Ja, ich möchte eine Aortenklappe kaufen.
Ja, okay. Also, wichtig ist erstmal, dass das Herz horizontal im Bild liegt. Also das heißt, wenn wir uns mal eine Verbindungslinie denken, von der Anteroseptalwand rüber zur ventralen Begrenzung der Aorta Aszendens, ja, dann sollte diese Linie horizontal liegen und nicht irgendwie schräg, diagonal oder wie auch immer.
Also wie bei einer Hängematte, die waagerecht auf dem Boden steht, solche Linie meinst du, ne? Wie eine Hängematte und die eine Seite von der Hängematte, Fußwärts zum Beispiel, das wäre dann die Anteroseptalwand und dort, wo der Kopf liegt, das wäre dann der ventrale Anteil der Aorta Aszendens.
Genau. Also der Fußteil und der Kopfteil sind auf einer Höhe.
Okay, dann gehen wir weiter von ventral nach dorsal. Also Füße und Kopf von der Hängematte sind jetzt gleich hoch und jetzt gehen wir weiter zur Mitralklappe, Martin.
Die Klappenebene, die sollte erstmal in der Mitte des Bildes sich befinden.
Ja, also das Lot, ne?
Ja.
Das Lot vom Sektor.
Genau. Mhm. Das kann man nach Bedarf noch verändern, ja. Man kann sich immer noch Strukturen genauer angucken und von dieser standardisierten Einstellung abweichen. Mhm. Aber erstmal geht es darum, die Klappenebene, ja, mit Mitral- und Aortenklappe quasi in die Mitte zu bringen. Das nächste ist, dass wir darauf achten, dass die Wände des linken Ventrikels parallel zueinander stehen. Ja, also nicht irgendwie schräg aufeinander zulaufen oder man vielleicht sogar das Gefühl hat, dass man links im Bild die Herzspitze sieht.
Ich weiß, was du meinst. Das klingt aber für einen Neuerlernenden seltsam, weil der linke Ventrikel, der geht ja irgendwann zu. Wie sollen die Wände, die Schallkopfnahe und ferne Wand parallel sein?
Ja, die laufen einander zu im Bereich der Herzspitze. Ja. Da treffen sie sich dann ja auch irgendwann.
Aber die sehen wir ja nicht.
Die sehen wir ja nicht. Ne? Was wir ja sehen, ist ja der sogenannte basale Teil des linken Ventrikels und der mittige auf Höhe der Papillarmuskeln. Und hier liegen sich die Ventrikelwände, also in diesem Fall anteroseptal und inferolateral, parallel verlaufen gegenüber. Und das sollte im Bild auch so zum Ausdruck kommen.
Mhm. Ja? Jetzt hast du die ventrikuläre Seite. Das gilt aber auch für die Aorta Aszendens.
Ja. Zum Ventrikel noch eine Sache kurz vorher.
Ja?
Es ist darauf zu achten, dass das Cavum des linken Ventrikels maximal weit eingestellt wird. Ne? Weil nur dann befinde ich mich wirklich in der Längsachse des linken Ventrikels. Okay, und jetzt zur Aorta Aszendens. Die Aorta Aszendens soll wirklich als Rohr zu sehen sein, mit ebenfalls parallel ausgerichteten Wänden.
Und dann sieht man auch den mittigen Aortenklappenschluss.
Genau. Also die Öffnungs- und Schlussbewegung der Aortenklappe soll symmetrisch sein, bei normal konfigurierter Aortenklappe, wohlgemerkt. Und bei geschlossener Aortenklappe soll die sogenannte Koaptationslinie, also da, wo die Segelränder aneinander liegen, soll mittig stehen.
Vorausgesetzt, bei diesem Menschen ist das so.
Ja, also wenn er eine Bikuspide-Klappe hat, dann wird das so nicht gelingen. Ja?
Ja, okay. Von der Aortenklappe zur Mitralklappe, da sind ja die Papillarmuskeln und die Chordärfäden. Martin, magst du dazu was sagen? Sieht man die Papillarmuskeln in diesem Schnitt?
Meistens nicht.
Genau, meistens nicht. Kann aber sein.
Kann aber sein. Also zu sagen, dass man die Papillarmuskeln in der parasternalen Langachse nicht sehen darf, wäre falsch. Denn die Anordnung der Papillarmuskeln unterliegt auch einer gewissen anatomischen Variabilität. Und es kann sein, dass vor allen Dingen der posteromediale Papillarmuskel schon eher Richtung Längsachse des linken Ventrikels verlagert ist. Und dann wäre er auch in der parasternalen Langachse zu sehen. Das kriegt man aber nur raus,
wenn man in die kurze Achse geht.
Richtig.
Kommt aber gleich erst. Genau. Okay, Martin, nochmal ganz kurz, weil es so wichtig ist. Wir haben ein Lot, ne? Senkrecht im Sektor. Es geht nach unten, trifft die Mitralklappe. Dann orientieren wir uns am linken Ventrikel und der Aorta Ascendens. Die Aorta Ascendens hat parallele Wände wie ein Rohr. Und die Wände des linken Ventrikels, anteroseptal und inferior lateral, sind ebenfalls parallel zueinander.
Mhm.
Gut. Jetzt gehen wir mal davon aus, unser Patient bietet prinzipiell so einen Schnitt, aber wir sind nicht gut genug, den zu erzielen. Welche Probleme gibt es da? Und wie orientiert man sich? Das ist ja die große Krux. Wie bewege ich meine Sonde, wenn ich diesem Gütekriterium nicht entspreche?
Genau. Also welche Bewegung muss ich ausführen, um die Bettdecke genau an die richtige Position zu ziehen?
Damit auch dein Ohr bedeckt ist, ne?
Genau. Und das sind jetzt mehrere und die können wir jetzt hier nicht alle einzeln durchgehen. Ne? Das ist dann, da würde ich jetzt auch auf den Blogbeitrag verweisen.
Ja.
Aber als Beispiel könnte man mal nennen, nehmen wir mal an, die Klappenebene ist jetzt nicht mittig eingestellt, sondern sie ist an den rechten Bildrand verlagert. Ja, sie soll aber in die Mitte. Was muss ich machen? Ich muss ein Wipp-Manöver ausführen, ja, also ein Kippen über die kurze Kante.
Wippen.
Wippen, genau.
Ja, genau.
Richtung, im Prinzip in Richtung rechte Schulter. Ja, kann man sagen.
Ja.
Und dann wird sich die Aortenklappe oder die Klappenebene in die Mitte verlagern.
Mhm. Ja. Machen wir noch ein anderes wichtiges Korrekturmanöver. Angenommen, die Wände des linken Ventrikels laufen im Bild zueinander zu, dann liegt aller Voraussicht nach ein Rotationsfehler vor.
Genau. Ja, dann ist man aus der Achse des linken Ventrikels herausrotiert, entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Und das muss man dann ausprobieren und eine Gegenrotation durchführen.
Also Ziel ist wirklich, den Ventrikel längs und in der Mitte längs zu treffen. Das ist die Kunst.
Genau. Und die komplette Liste, wie gesagt, im Blog, das kann man sich in Ruhe mal zu Gemüte führen.
Ja, Ruhe ist so eine Sache, ne? Ich glaube, da kann man sein Smartphone nehmen. Die Tabelle ist im Responsive Design, kannst du abarbeiten. Und wenn wir unserem Ausbildungskonzept folgen, dann böte sich das an, am Simulator die einmal abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ein Riesentrainingseffekt. Man muss nur nach so einem OP-Tag noch fit genug sein. Aber das ist ein anderes Thema.
Also es hilft einfach auch am Patienten, sich einfach mal darauf zu konzentrieren, welches Manöver was mit meinem Bild bewirkt.
Richtig.
Ja. Und dabei ist dann wiederum wichtig, dass man immer nur ein Manöver ausführt. Wenn man mehrere gleichzeitig ausführt, dann weiß man ja gar nicht mehr, wohin man gekommen ist. Und dann kann man daraus auch nichts lernen. Ja. Deswegen einzelne Manöver ausführen, kontrollierte Schalkow-Manöver, langsame Bewegungen, ja, das ist wichtig, dass man sieht, wie sich das Bild in den Händen sozusagen entwickelt. Ne, auch dann kann ich besser korrigierend eingreifen, als wenn ich schwupps einfach mal irgendwie drehe oder irgendwas mache und dann gar nicht so richtig weiß, wie weit habe ich es jetzt vielleicht übertrieben mit meiner Bewegung.
Ja.
Und neben langsamen Bewegungen sind auch kleine Bewegungen wichtig. Ne, warum? Unsere Zielstrukturen sind ja in einer gewissen Tiefe. Und wenn ich den Schallkopf bewege, dann wirkt sich das in der Tiefe natürlich durch diesen Winkeleffekt
Wie ein Hebel.
Das wie ein Hebel aus.
Das ist, ne, das ist ja. Ein riesengroßer Hebel.
Genau. Wenn wir chinesisch essen gehen, dann machen wir das ja auch mit kleinen handlichen Stäbchen und nicht mit dem Baseballschläger. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche.
Den Vergleich, den merke ich mir, aber das ist schon, ja, stimmt. Also die langsame Bewegung und dann wirklich aus meiner Sicht sehr wichtig, das gesamte Bild beobachten, was kommt ins Bild, was verschwindet und diesen Strukturen den Namen zu geben. Und dann kommt das Verständnis, welche Rotation, welches Kippmanöver, welches Wippmanöver zum Ziel führt.
Genau.
Martin, jetzt bist du im Operationsbereich und eine jüngere Kollegin oder junger Kollege hat sich damit schon viel beschäftigt. Und du kommst rein und du siehst, mein Gott, das ist ja, also diesen Patienten kann man super sonografieren und das Bild, was der oder diejenige eingestellt hat, entspricht exakt den Kriterien, die wir gerade aufgezählt haben. Und dann sagt er, Dr. Rembecki, was könnte ich denn jetzt messen? Den Schnitt kriege ich hin. Was mache ich jetzt damit? Wie würdest du antworten, Martin?
Ich würde sagen, mein Sohn, du bist bereit.
Du meinst ja.
Oder meine Tochter.
Ja, also die sonografischen Kinder. Okay, gut, alles klar. So, Martin, was kann man in der parasternallangen Achse messen? Was sind dort typisch durchgeführte Messungen?
Ja, also nochmal eben, also so wie du es gerade gesagt hast, ist halt wirklich die richtige Reihenfolge. Ne? Also es muss einfach erstmal die Einstellung stimmen. Dann ist das Erste, dass wir ein Eyeballing machen. Ne? Das ist, also wir beurteilen erstmal alles visuell. Wir gucken uns die Kontraktilität an, die Größenverhältnisse und so weiter. Aber der nächste Schritt wäre, dass man tatsächlich auch mal was misst. So, und da kann man in dieser Einstellung schon viele wichtige Parameter messen. Also zum Beispiel kann man die Wand des linken Ventrikels, des Septums oder auch der Hinterwand ausmessen, also die Wanddicke.
Mhm.
Ja, also wichtig bei der Entscheidung, hat der Patient eine Hypertrophie, eine linksventrikuläre Hypertrophie. Ich kann die Cavum-Weite ausmessen.
Vom rechtsventrikulären Ausdruckstrakt und vom linken Ventrikel.
Ja, genau. Mhm. Ne, um zu entscheiden, wie ist der Füllungszustand, beziehungsweise wie ist liegt eine Dilatation vielleicht vor.
Mhm. Und machst du das im M-Mode oder machst du es im B-Mode, also am B-Bild?
Beides ist möglich.
Genau.
Ne, also man kann es im B-Mode messen.
Also Fries-Taste Messung drücken.
Genau.
Dann die Abstände der Reflexion nehmen. Deswegen ist es ja so wichtig, eine gute Reflexion zu haben, damit du genauer messen kannst. Und da muss man aber darauf achten, dass die Messpunkte senkrecht auf die Wände treffen, damit du den korrekten Durchmesser misst.
Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wanddicke des Vorhofseptums messen möchte, ja, dann muss ich den Caliper, also das Messtool, senkrecht zum Verlauf der Wand ausrichten. Und alternativ kann ich das natürlich auch im M-Mode machen. Der M-Mode hat ja viele Vorteile. Er hat eine sehr hohe zeitliche Auflösung und auch eine gute räumliche Auflösung, der axialen Auflösung entspricht. Ich muss nur darauf achten, dass mein M-Mode-Strahl die Wand in diesem Beispiel tatsächlich auch senkrecht trifft. Wenn er das nicht tut, würde ich ja einen Schräganschnitt produzieren, der dann falsch hohe Werte liefern würde.
Mhm. Im vorherigen Blogbeitrag ist eine Erklärung zum M-Mode, wie der funktioniert. Es gibt nämlich auch noch einen anatomischen M-Mode, der aber auf dem B-Mode basiert. Führen wir hier jetzt nicht weiter aus, das ist im Blogbeitrag. Und auf der Webseite ist auch eine Tabelle aus dem Buch von Professor Hagendorf mit typischen Werten, die wir dort haben. Also wie groß die Wanddicke ist und was die Cavum-Breite typischerweise vom RVOT ist zum Beispiel. Aber die Zahlen brauchen wir hier im Podcast nicht aufführen.
Nein, das kann man alles nachlesen.
Dann springen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch dieser Podcast ist mit Kapitelmarken versehen, weil wir halten es schon für komplex. Du kannst dort hin und her springen im Podcatcher deiner Wahl. Und auf der Webseite sind darüber hinaus noch die Erklärungen zu einzelnen Abschnitten, die nicht in das Audioformat gehören. Martin, wir haben uns die ganze Zeit in der langen Achse bewegt und jetzt wird Zeit für die kurze Achse. Parasternal, kurze Achse. Wie komme ich dahin?
Ja, eigentlich logisch, wenn wir wissen, dass die parasternale kurze Achse senkrecht zur Längsachse des linken Ventrikels steht. Ja, die wir durch Einstellung der parasternalen langen Achse ermittelt haben. Also muss ich eine einzige Bewegung ausführen und die muss ich korrekt ausführen und das ist die Rotation um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Du hast es richtig gesagt, eine einzige Bewegung. Das klingt einfach, das klingt logisch und bereitet dennoch vielen Probleme, weil die Sonne, der Phased Array, während der Rotation um 90 Grad im Uhrzeigersinn versehentlich, unbewusst etwas verkippt wird. Und so kommt man nie auf die korrespondierende rechtwinklige Schnittebene hin.
Genau. Und um das hinzukriegen, ist natürlich auch eine gewisse Schalkoff-Haltung hilfreich.
Oh, lass uns darüber sprechen. Die Schalkoff-Haltung, in manchen Lehrbüchern steht, halten wie ein Stift, oder?
Ja, das machen auch viele. Das kann man auch machen. Also mal ganz nebenbei. Ja. Ja, also wir wollen ja hier keine Dogmen verbreiten.
Nein.
Ne? Also wenn je einer eine Technik hat, mit der er gut zurechtkommt, ja, dann soll er das auch gerne machen. Und wenn er das nicht so macht, wie wir das jetzt hier vorstellen, dann kommt ja auch nicht die Ultraschallpolizei und er wird verhaftet.
Ja. Aber, sieht aus wie Sau, aber Bild ist top. Ne?
Genau, genau, ja. Genau. Aber erfahrungsgemäß hat sich halt gezeigt, dass es bestimmte Techniken und Haltungen gibt, das ist wie beim Spielen eines Musikinstruments, die einfach es erleichtern, gute Ergebnisse zu erzielen. Ja, und so ist das mit der Schallkopfhaltung eben auch. Und wenn man den Schallkopf wie einen Stift hält, dann kann das bestimmte Bewegungen eher behindern. Also zum Beispiel. Also
Stift meinst du Daumen, Zeigefinger, Ringfinger?
Ja, genau. Das kann man jetzt nicht so einfach erklären, aber auch dazu haben wir, glaube ich, dann Bildmaterial.
Das muss ich noch erstellen, das mache ich gleich nach der Aufnahme.
Ja, okay. Also wenn man den Schallkopf wie einen Stift hält, dann kann es sein, dass man sich bei bestimmten Manövern, zum Beispiel Gleitmanövern, eher selber behindert, weil dann der vierte und der fünfte Finger im Weg sind. Wenn man den Schallkopf aber zwischen, das ist jetzt schwer zu beschreiben, also der Schallkopf ruht eigentlich eher auf dem vierten und fünften und dem zweiten Finger und wird locker durch den Daumen fixiert. Und das Entscheidende ist jetzt, dass der Daumen leicht geknickt ist und nicht ausgestreckt ist. Und wenn ich aus dieser Position, dieser Schallkopfhaltung, den Daumen dann ausstrecke, ergibt sich automatisch eine Rotation des Schallkopfs um 90 Grad. Ohne, dass ich hingucken muss, ohne, dass ich die zweite Hand zur Hilfe nehmen muss, das würde ja unweigerlich dann schon wieder zu unkontrollierten Bewegungen führen.
Die zweite Hand wäre trotzdem nicht falsch, wenn auch ungewohnt aus meiner Sicht, so wie ich das bei einer Gefäßpunktion von der Quer- in die Längsdarstellung mache, auch mit sterilen Händen, einmal die Sonde drehe um 90 Grad. Also falsch wäre es ja nicht. Ne? Aber Ziel wäre ja, dass eine Hand an der Maschine ist,
genau,
und die andere macht, in Anführungsstrichen, nur die Sondenmanöver.
Genau.
Stellen wir ein Beispiel auf die Webseite. Was wäre eine gelungene Rotation? Was sehen wir jetzt im parasternalen Kurzachsenschnitt?
Ja, wir sehen das, was sich in der Ausgangsposition in der parasternalen langen Achse vor der Rotation in der Mitte des Bildes befunden hat. Und wenn das die Mitralklappe ist, dann sehen wir die Mitralklappe in der kurzen Achse. Wenn das die Aortenklappe war, dann sehen wir die Aortenklappe in der kurzen Achse, also den berühmten Mercedes-Stern. Hatten wir vorher den linken Ventrikel mittig eingestellt, dann erscheint der linke Ventrikel in der kurzen Achse. Das Prinzip ist ja dann eigentlich, dass man den linken Ventrikel entlang seiner Längsachse durch eine Kippbewegung durchscannen kann auf den verschiedenen Ebenen.
Das ist vollkommen richtig, Martin. Bevor wir dazu im Detail gehen, noch einmal kurz sagen, die Gütekriterien für die parasternal kurze Achse. Rechter Ventrikel, linker Ventrikel, wie werden die im Sektor angeordnet?
Also es geht um die Darstellung des linken Ventrikels auf Papillarmuskelebene in der kurzen Achse.
Ja. Ne?
Dazu muss man aber erklären, dass das ja nicht der einzige Kurzachsenschnitt ist.
Ich weiß, du hast recht. Ja.
Und das ist der, für den wir uns entschieden haben, dass er in unserem Poster auftauchen soll. Und warum haben wir uns dafür entschieden? Also wir haben ja gesagt, wir wollen nicht alle Schnitte da zeigen, sondern wir wollen uns begrenzen auf die wichtigsten, die höchste Aussagekraft haben im perioperativen Setting. Und da spielt die kurze Achse auf Höhe der Papillarmuskeln eine ganz wesentliche Rolle, weil der linke Ventrikel in diesem Bereich den Großteil seiner Auswurfleistung generiert. Also bis zu 80% der Auswurfleistung passieren auf Höhe der Papillarmuskeln. Ja, das heißt, wenn ich Kontraktilität beurteilen will oder einen Patienten, der hämodynamisch instabil ist, macht es natürlich Sinn, genau da hinzugucken. Außerdem sehen wir das Versorgungsgebiet aller Koronararterien auf einen Blick. Ne? Das ist auch ein Vorteil. Und wir können den Füllungszustand auch sehr gut beurteilen.
Und wir versuchen, den linken Ventrikel in die Mitte des Sektors der Field of View zu stellen.
Genau.
Also das, darauf wollte ich gerade hinaus.
Ist genau, das ist dann eines der Gütekriterien. Der linke Ventrikel steht in der Mitte. Und vor allen Dingen, er ist rund konfiguriert.
Nicht oval.
Nicht oval, weder seitlich oval noch vertikal oval, sondern er ist rund konfiguriert.
Was würde denn eine ovale Darstellung bedeuten? Was liegt dann wahrscheinlich vor?
Also wenn der Ventrikel eher seitlich oval ist, also sagen wir mal wie ein liegendes Osterei, dann haben wir es mit einem Rotationsfehler zu tun. Dann haben wir zu wenig oder zu viel rotiert und nicht genau um 90 Grad. Und dann muss man das eben korrigieren.
Super.
Ja. Wenn es ein stehendes Ei ist, dann stimmt der Anlotungspunkt nicht.
Ja.
Dann ist der Anlotungspunkt schon wahrscheinlich zu weit Richtung Herzspitze, also nach lateral-kaudal verlagert. Und dann müssen wir das korrigieren durch ein Gleitmanöver. Oder wir fangen nochmal an in der parasternalen langen Achse.
Und machen die Rotation nochmal.
Ja, genau.
Genau.
Also die Rotation, beziehungsweise im zweiten Beispiel, das ich genannt habe, war ja der Grundfehler, dass der Anlotungspunkt schon für die parasternale lange Achse zu weit vom Sternum entfernt war.
Ja, ja.
Ne? Also so haben wir Korrekturmöglichkeiten, analog zu dem, was wir für die lange Achse schon vorgestellt haben, auch in der Tabelle zusammengefasst. Und das kann man dann auch im Blogbeitrag sehen.
Das ist im gleichen Blogbeitrag, der zu dieser Episode korrespondiert. Noch einmal zurück zum Kurzachsenschnitt, dieses Durchfächern von apikal bis Aortenklappe oder noch weiter. Wir haben jetzt gesagt, die Höhe auf der Papillarmuskelebene ist für uns das Entscheidende und auch der Fokus in der Ausbildung der Echokardiographie. Vielleicht könnten wir noch verschiedene Beispiele auch in den Blogpost stellen, wie das aussieht, also Höhe Apex, Höhe Chordaefäden, Höhe Aortenklappe. Wenn man noch weiter schwenkt, könnte man auch Pulmonalklappe noch beurteilen, aber vielleicht sprengt das hier den Rahmen jetzt.
Ja.
So, Martin, du bist wieder bei deinen sonografischen Zöglingen, ist das falsche Wort, Auszubildenden und parasternal lang und parasternal kurz. Und jetzt kommt wieder die Frage, Herr Rembecki, was kann ich denn bitte messen? Ich möchte weiterkommen.
Also, auch hier kann man jede Menge messen. Zum Beispiel kann man auch hier die Wanddicke messen und auch die Weite des linksventrikulären Kavums beispielsweise. Das würde man jetzt nicht auf Höhe der Papillarmuskeln machen, sondern eher auf der Höhe der Mitralklappe, also korrespondierend zum Messpunkt in der parasternalen langen Achse. Da sind wir vorhin nicht drauf eingegangen. Das will ich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter ausführen. Aber man kann das nutzen, um die Messung in der langen Achse auch zu kontrollieren. Habe ich eigentlich richtig gemessen? Ja, war mein Messstrahl wirklich richtig ausgerichtet?
Prima.
Denn in der kurzen Achse kann ich sehen, ob mein Messstrahl wirklich dann den Mittelpunkt des linken Ventrikels trifft oder ob ein Sekantenschnitt mehr im Randbereich vorliegt. Ich kann dann auch sehen, was mit den Papillarmuskeln eigentlich wirklich los ist. Ja, also dürfte ein Papillarmuskel in der langen Achse sichtbar sein oder nicht?
Also wieder eine Kontrolle, war dein Parasternal lange Achse gut eingestellt oder nicht? Dann kommst du natürlich auf die Segmente, die 6 Segmente, die du hier gut beurteilen kannst.
Genau, Kontraktilität der einzelnen Wandabschnitte, das würde man per Eyeballing machen, aber es gibt auch Messmethoden, um das zu quantifizieren.
Du hast gerade nochmal auf deinen Spickzettel geguckt, 2, 3 Punkte haben wir nicht explizit angesprochen, haben wir vergessen, würden wir nachliefern. Ich glaube, die sind im Moment nicht relevant, ne? Was wir da noch machen, also welcher Farbdoppler zum Beispiel genommen wird.
Ja, welche Rolle spielt die Atmung des Patienten beim Untersuchungsgang?
Ja, schreiben wir als Text auf, ja?
Okay.
Gut. Okay, Martin, bevor die Bauarbeiten wieder starten, lass uns zur Zusammenfassung kommen, damit wir auch einen Kaffee trinken können. Vorab, es hat Spaß gemacht, Martin,
ja,
aber jetzt kommt erst nochmal Zusammenfassung. Nummer 1. Wir haben jetzt die parasternale Position vorgestellt. Das ist die 2. Episode unserer Staffel über die Ausbildung der transthorakalen Echokardiographie mit dem Schwerpunkt operativer Bereich, Zielgruppe junge Anästhesistinnen und Anästhesisten. Die parasternal lange Achse ist einer der wichtigsten Startpunkte, weil sie eben so standardisiert ist.
Und weil wir damit die Längsachse des linken Ventrikels bestimmen, ja, und nur dadurch dann auch eine Orientierung haben, wie wir uns weiterhin ausrichten müssen, um die weiteren Einstellungen dann zu bekommen.
Diese Gütekriterien, was man sehen muss und wie man da hinkommt, die listen wir einfach nochmal abwechselnd nacheinander auf. Was meinst du? Wollen wir das so machen?
Machen wir.
Optimale Eindringtiefe. Die Aorta-Deszendenz wird mit abgebildet.
Horizontale Lage des Herzens im Sektor. Eine gedachte Verbindung der Anterosubtalwand des linken Ventrikels und der ventralen Wand der Aorta Aszendens bilden eine horizontale Linie.
Die Spitze des linken Ventrikels liegt zwar in der Schallebene, befindet sich aber außerhalb des Sektors.
Die Wände des linken Ventrikels stehen nahezu parallel zueinander.
Das Cavum des linken Ventrikels wird mit maximalem Durchmesser abgebildet.
Papillarmuskelanteile werden in der Regel nicht angeschnitten.
Die Mitralklappe und der RVOT befinden sich in der Mitte des Sektors.
Die Aortenklappe zeigt eine symmetrische Öffnungsbewegung sowie einen mittigen Klappenschluss.
Das war parasternal lange Achse.
Ja, und nun kommen wir durch eine Rotation im Uhrzeigersinn um 90 Grad in die parasternale kurze Achse.
Die Gütekriterien sind: Der linke Ventrikel ist rund und befindet sich in der Mitte des Sektors.
Und Sulcus interventricularis anterior et posterior werden mit abgebildet. Das ist ein Punkt, den haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber der ist natürlich auch wichtig.
Ja, didaktisch nicht klug, in der Zusammenfassung was zu sagen, was man vorher nicht gesagt hat.
Dann schneiden wir es raus.
Ja, sieh es uns nach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir erstellen ein Bild und packen es auf die Webseite. Gut, aber Martin, passiert. Korrekturmanöver sind notwendig, um die standardisierte Einstellung erhalten zu können. Dafür haben wir die Korrekturtabellen erstellt.
Mhm. Und lerntechnisch ist vorteilhaft, wenn immer nur ein Manöver gezielt durchgeführt wird. Nur so kann man kontrollieren, was mit dem Bild passiert. Und nur so stellt sich auch ein Lerneffekt ein.
Und damit man genau weiß, was man tut, braucht man die Nomenklatur wippen, kippen, rotieren. Und weitere Beispiele haben wir ebenfalls auf die Webseite gepackt, welche Sondenmanöver es gibt. Martin, ein schöner Vormittag geht zu Ende. Ich freue mich ganz doll, dass du hier warst. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Und ich freue mich wie immer auf mehr. Hab noch einen schönen Tag, Martin.
Ja, danke für die Einladung. Ich fand's auch nett. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Noch etwas. Das war für 2025 der letzte Podcast zum Thema transthorakale Echokardiographie. Mit der apikalen Position geht es erst Anfang 2026 weiter. Aber ein Projekt steht für 2025 noch an und vielleicht schaffe ich es sogar noch, diesen Podcast zu produzieren und zu veröffentlichen. Hat aber nichts mit der Echokardiographie zu tun. Zur Vorgeschichte. Diese Episode wurde mit einer anderen Software aufgenommen und geschnitten. Die Open Software, die speziell auf die Podcast-Produktion ausgelegt ist, wird von Personen programmiert, die selbst podcasten. Diese Software heißt, und jetzt halte ich fest, Ultraschall. Ist das nicht sensationell? Und warum erzähle ich das? Weil Radio Megahertz die Softwareentwickler von Ultraschall und andere Podcast-Hosts auf dem Chaos Communication Kongress des Chaos Computer Clubs treffen wird. Am 27.12.2025 ist eine Live-Podcast-Produktion im Kongresszentrum Hamburg geplant. Dort, wo Radio Megahertz mit einem Ultraschallsystem auf das Ultraschallsystem von Ultraschall FM treffen wird. Eine ausgeschlachtete Maschine, in der ein Rechner zur Podcast-Produktion steht und, ach, wenn das nicht cool ist. Eines vorweg, ich bin ziemlich aufgeregt und ich freue mich wie Bolle auf dieses Event. Details dazu gibt's in Kürze über unseren Newsletter, also noch vor Silvester. So, jetzt aber Schluss. Habe schöne Feiertage über Weihnachten, wünsch dir eine neue Ultraschallsonde oder löst deine Überstunden ein. Hauptsache, du erfreust dich am Tun, Machen, Sein und lachst mit deinen Lieben. Mach's gut. Ciao.